Friede mir zwei können sehr gut miteinander, gell? Ja. Und zwar bei dem Tempo heute. Ich werde alt.
Motorrad kaufen.
Ja. Und.
Ich auf Motorrad.
Ja. Und es hat mich erinnert, wo ich noch in Unterheimbach war, da habe ich Organistenvertretung braucht. Da kam mal ein Organist, also der hat so schnell gespielt, dass man nicht mehr schnaufen konnte. Du kommst nicht ganz dran nach, aber ich glaube, das ist auch gut so. Ja, Ritchie hat schon gesagt, Johannes 16, 23 bis 33, die letzten Verse von Jesu Abschiedsreden. Manfred? Jesus sagt zu seinen Jüngern, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wo sind wir jetzt?
Ganz oben.
Ganz oben. Ich bin denn vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Geschwister, vertraute, altbekannte Worte, denke ich mal, für euch. Ihr habt es nicht zum ersten Mal gelesen und gehört, oder? Ist jemand, der es zum ersten Mal gehört hat? Mein Glück. Worte, letzte Worte des irdischen Jesus. Worte, die trösten. Ich lade euch ein, dem nachzuspüren, wie sie wohl auf die Jünger gewirkt haben. Denn Worte können ganz unterschiedlich aufgenommen werden. Worte können bildlich gesprochen neue Welten eröffnen. Sie können aber auch zum Beispiel Angst auslösen oder schlichtweg an einem vorbeirauschen. Zum Thema Worte. Als das Evangelium auf das Festkontinent Europa kam, auf den Kontinent und auf die Germanen traf, jenseits des Limes, da mussten die Missionare feststellen, die Germanen hatten einen Wortschatz von 500 Wörtern. Vieles, was so in den Schriften überliefert war, konnte man gar nicht übersetzen. Gab es keine Worte im Germanischen. Und das i-Tüpfele vom Ganzen ist, kürzlich habe ich gehört, der Johannes kommt mit 600 Wörtern aus in seinem Evangelium. Ist erstaunlich, gell? Letzte Worte Jesu, wir nennen den Tag Gründonnerstag inzwischen. Jesu Stunden mit den Jüngern sind gezählt. Was haben Sie nicht alles mit Jesus innerhalb von 3 Jahren erlebt? Unzählig viele Menschen hat Jesus geheilt. Da braucht man, hat man fast keine Notarztpraxis braucht. Er hat gepredigt, wie es keiner vor ihm getan hatte. Er hat zigtausende mit Essen versorgt. Er hat die Naturkräfte in die Schranken verwiesen. Bis dahin, was so etwa eine Woche vorher passiert ist, da hat Jesus den Lazarus aus dem Grab rausgeholt oder rausgehen lassen. Alles Ereignisse, die die Vorstellungskraft der Menschen in den Schatten stellt. Ja, wer von uns würde sich jetzt zutrauen, zum Beispiel ins Krankenhaus gehe, zu einem Gelähmten und zu ihm sage, steh auf und geh umher. Und das mit fester Überzeugung des Glaubens, dass der Mann oder die Frau geheilt werden. Ich traue mir, der mir nicht trauen, muss ich sagen. Also selbst für uns unvorstellbar große Fähigkeiten. Den Jüngern war an dem Abend ja gar auch gar nicht klar, was sie in den folgenden Stunden mit ansehen mussten und miterlebten mussten, ja, die regelrecht durchleiden mussten. Jesus stirbt am Kreuz und wird begraben. Ende. Aus. Was sollen sie nur ohne ihren Herrn tun? Es gibt keinen Ausweg. Jesus tröstet seine Jünger. Er weiß, dass mit seinem Tod und auch mit seiner Auferstehung dann die größte Wende der Weltgeschichte unmittelbar bevorsteht. Er weiß, dass es eine vollkommene neue Zeit geben wird, die mit Jesus, seinem Tod und Auferstehen beginnt. Die Jünger haben nicht den Hauch einer Ahnung davon, was das bedeutet. Und ich möchte mal anfügen, manchmal habe ich den Eindruck, auch wir haben nicht wirklich eine Ahnung davon. Ich höre viel sprechen über das Leben bis zum Tod. Aber selbst bei Christen höre ich selten über das Leben mit Jesus, über den Tod hinaus. Jesus weist seine Jünger an zu beten. Sie hatten bisher Gott nicht bitten müssen. Jesus war ja schließlich bei ihnen. Unmittelbar, direkt, Auge in Auge konnten sie sagen, Jesus, bitte. Und jetzt verlässt Jesus seine Jünger. Aber er spricht ihnen zu, ihr dürft meinen Vater und euren Vater im Himmel bitten. Bis jetzt habt ihr nicht gebeten, aber jetzt dürft ihr direkt vor Gottes Thron stehen, euch vertrauensvoll an den Vater wenden. Und für die Jünger damals noch kann man sagen, ihr seid es gewohnt, mit euren Gebeten in den Tempel zu gehen und draußen vor dem Tempel zu stehen, bis der Priester den Segen aus dem Tempel herausbringt. Ihr werdet auf Abstand gehalten bisher von Gott. Und jetzt dürft ihr vor den Allerheiligen treten, wie Kinder zum Vater kommen und ihn bitten. Beten im Bewusstsein, dass ich vor Gott stehe, sitze, knie oder liege. Und in seiner Gnade und Barmherzigkeit sieht er mich voll Liebe an. Was für eine Zusage, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Die Jünger waren erzogen worden im Glauben an den heiligen Gott. Es ging ihnen, wie es in einem Lied heißt, wer maßt sich an, vor heiliger Glut zu stehen? Wer kann den Herrn in seiner Schöne sehen? Und mit Jesus steht mit einem Mal das Tor plötzlich offen, das zum Vater direkt an den Thron führt. Die Jünger werden nicht vergehen, wenn sie vor den Thron stehen. Wie sollen sie das begreifen? Wie wollen sie das erfassen? Erst nach Ostern lernten die Jünger die Worte ihres Meisters ansatzweise zu verstehen, dass Jesus von Gott gekommen ist, dass er Gottes Sohn ist und ein Mensch geworden war. Sicher, Gottes Söhne, das gab's damals auch schon, selbsternannte Herrscher, die sich als Söhne Gottes bezeichneten, aber jeder weiß, dass sie nicht Gottes Söhne sind. Aber jetzt, dass Gott ein Mensch wird, herunterkommt in die Niederungen, bis ins hinterste, letzte Loch, dass er ein Menschensohn wird. Unglaublich. Und damit nicht genug, er ist gekommen, um die Schuld der Menschen zu sühnen. Noch einmal, er hat den Weg zu Gott geöffnet, er hat den Tod entmachtet. Und dann ist er nicht in sein irdisches Leben zurückgekehrt wie Lazarus. Er ist zum ewigen Leben auferstanden. Was für ein Fanfarenstoß. Die Welt ist besiegt. Ganz gleich, welche Mächte in der Welt herrschen, ganz gleich, welche Mächte die Menschen knechten, Jesus steht darüber. Er lädt. Er lebt und er lädt jeden Menschen ein, sich für seine Liebe zu entscheiden, sein Angebot anzunehmen. Wer mich liebt und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin, den liebt mein Vater. Ein Gott, der Menschen liebt. Wo gibt es das sonst noch? Aber es ist Tatsache. Es ist das Zeugnis Jesu, das Zeugnis der Bibel. Gott bietet uns seine Liebe an. Durch und in Jesus Christus. Seiner Liebe kann nicht einmal der Tod etwas anhaben. Ein Leben mit Gott. Es beginnt bereits, wenn ich mich für Jesu Liebe zu mir entscheide, sie annehme. Wenn ich im Glauben annehme, dass Jesus Gottes Sohn ist, der auch für mich Menschlein, Mensch geworden ist, der ein neues Leben schenkt, der im Gericht mir zur Seite steht und mit seiner Gerechtigkeit überkleidet. Auch mir geht es so, dass ich vom Weltgeschehen immer wieder niedergedrückt werde, was so alles an Grausamkeiten geschieht, was Menschen einander antun. Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen. Wir leben damit, dass der Mensch das Leben auf dieser Erde auf verschiedenen Wegen auslöschen kann, Das fängt an, dass Gottes Gebote immer weniger beachtet werden. Es geht weiter mit ungebremsten Wutausbrüchen. Die Hemmschwelle, andere Menschen zu verletzen, sinkt ständig mehr bis hin zum Töten. Dann der Machthunger von Herrschern, Kriege mit immer verheerenderen Waffen bis hin, ich erinnere mich da vor Jahrzehnten, der Dieter Hildebrand mit einer Tafel, nur ein Viertelpfündchen. Es reicht ein Viertelpfund Atombombe für jeden Menschen, damit die Welt keine Menschen mehr hat. Dazu ist der Mensch fähig. Und schließlich auch der Klimawandel, den man jetzt beschönigend, sagen wir mal, sagt Klimawandel und nicht mehr Klimakatastrophe. Aber es wird eine Katastrophe werden, wenn es so weitergeht. Wenn ich auf das Weltgeschehen schaue, will sich Zweifel breit machen. Wo ist Gottes Liebe? Gibt es ihn überhaupt angesichts des zunehmenden Unrechts und Unheils? Für mich zeigt sich immer mehr, dass die Welt tatsächlich gegen Gott ist. Und ein Traum oder der Gedanke, ich als Christ kann in dieser Welt irgendwie ein angenehmes Eckchen finden, ist ein Wunschtraum, der nicht in Erfüllung gehen kann. In der Welt habt ihr Angst. Und Jesus sagt nicht, ich nehme die Angst weg. Aber er sagt, seid getrost. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt nach Luther-Übersetzung überwunden. Und dieses Überwunden, ich weiß nicht, wer von euch kennt eigentlich Nike? Ist da jemand, der Nike kennt? Genau.
Ich persönlich kenne, glaube ich, gar niemand. Der Name sagt
Ja.
man. Aber persönlich kenne ich niemand.
Ja, das Ding ist, wenn man es geschrieben steht, na, ist ja Nike. Und griechisch Nike ist Sieg. Ist nur die amerikanische oder englische Ausspruchweise, dass man Nike draus gemacht hat. Also, Richie, Sieg.
Die Hauptschule, so was geschrieben wird.
Seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Fällt mir mehr. Jesus hat die Welt mit seiner Liebe besiegt. Er hat selbst vorgelebt, wie die Liebe das Böse und Ungerechte überwindet und entmachtet. Und ich denke, wir dürfen uns jeden Tag neu bewusst machen, Jesus hat die Welt besiegt. Ganz gleich, was in diesem Tag alles kommen wird. Und er hat sie besiegt durch Liebe. Und wir dürfen der Welt entgegentreten mit seiner Liebe. Sie ist die einzige Macht, die dem Bösen widersteht und ihn besiegt. Und wahrscheinlich kennt ihr alle die Folgen von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eine blinde, zahnlose Gesellschaft. Bleibt noch eins. Wenn ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Wie viele Gebete sind in unseren Augen nicht erfüllt worden? Wo hat sich kein Türle geöffnet, sondern es ist noch schlimmer geworden? Eins ist ganz klar, Gott ist kein Wunschautomat. Es ist ein Irrtum zum Glauben. Man muss nur oft genug und heftig genug beten, dann muss doch Gott das Gebet erfüllen. Nein, muss er nicht. Eine mögliche Antwort, warum Gott mein Gebet nicht erhört hat, er erhört es schon, aber er sagt, es ist noch nicht die Zeit dafür. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eine zweite Antwort ist aber die Worte in Jesu Namen. Und das ist keine Floskel, die ich ranhänge, damit das Gebet wirksamer wird. Ich denke da eher zum Beispiel an einen Stellvertreter, einen Regierungssprecher, der dann sagt, im Namen von Bundeskanzler Merz kann ich sagen, Punkt, 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 dass mein Gebet von Jesus in gewissem Sinn autorisiert ist, in Übereinstimmung ist mit seinem Willen. Das darf im Hintergrund auch einem bewusst sein, dass Jesus das Beste für mich will. Jesus selbst spricht ja verschiedentlich davon, dass er selbst nichts tun kann, es sei denn, der Vater hat es ihm gegeben. Es sei denn, es entspricht dem Willen des Vaters. Und was sein Wille, das ist, wie gesagt, auf alle Fälle gut für mich. Und vielleicht auch für die Menschen um mich herum. Und dann staune ich hin und wieder, wie viel Gott mir hilft, ohne dass ich ihn extra darum bitten müsste. So eine ganze Kleinigkeit. Meine Frau hat mich losgeschickt, am Freitagabend bei unserem Schmied offene Rechnung zu bezahlen. Ja, noch haben wir unseren Rasenmäher geguckt. Und jetzt Freitagabend um 6 Uhr, rückt da ein Handwerker aus dem Haus raus.
Schwierig.
Schwierig, gell?
Aber es gibt immer Mittel und Wege, wie man sie lockt.
Ja, und jetzt gehe ich da runter durch Steubach. Und dann denke ich mir so auf 100 Meter vor dem Gebäude, ja, da hat man schön von der Straße Einsicht, da ist nichts. Da habe ich gedacht, ha, jetzt fehlt es bloß noch, dass er zur Tür rauskommt. Ich gehe ins Haus nach, Tür geht auf, er kommt raus. Er wollte auf seinem Feld Blumen gießen. Und genau in dem Moment stand ich vor der Tür. Kleinigkeit, aber doch auch ein bisschen zum Staunen, wie Gott vieles fügt. Jesus hat es versprochen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. So hat es Jesus seinen Jüngern versprochen. Und wir dürfen dazugehören. Amen. Ist es ganz anderes sein?